ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Sie kennen ja sicher den Begriff Resilienz. In meinem Kopf gibt es einen neuen Hinweis dazu. Siehe Marina Busunaschwili. Der Lebensweg dieser Frau ist so beeindruckend, ihre Kraft und ihr Vermögen, sich treu zu bleiben. Ich bin mir sicher, auch Sie werden am Ende dieser Sendung den Hinweis in Ihrem Hirn aufploppen sehen. Marina ist in ziemlich armen Verhältnissen in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Man kann ihre familiären Rahmenbedingungen guten Gewissens als problematisch bezeichnen. Zu einem Therapeuten hat sie mal gesagt, mein ganzes Leben ist eine Ausnahmesituation. Und sie hat es trotzdem zur wichtigsten PR-Frau in der deutschen Rap-Szene geschafft. Zwischenzeitlich war sie sogar Director of Public Relations bei Sony. Und sie hat über ihren Werdegang, ich möchte ihn nicht steinig nennen, denn das wäre eine ziemliche Untertreibung, ein Buch geschrieben. Die Bossin. Herzlich willkommen, Marina Busunaschwili.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Du schreibst, dieses Buch macht mich so angreifbar. Warum hast du deine Geschichte dennoch für alle sichtbar zu Papier gebracht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, ob ich es machen möchte. Aber der Grund, warum ich es gemacht habe, ist, weil ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die in solchen Verhältnissen aufgewachsen ist. Oder die auch als Teenager wie ich eigentlich nicht wirklich eine rosige Zukunft für sich gesehen haben, die aber kreativ sind oder was gut können und sich eigentlich nicht zu träumen wagen, erfolgreich zu sein oder etwas zu erreichen im Leben. Diesen Menschen möchte ich eigentlich nur zeigen, dass es doch möglich ist. Und wenn ein paar Menschen, die das Buch gelesen haben, danach sagen, wenn sie es geschafft hat, dann schaffe ich es auch, dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht.
Mal stand die Polizei vor der Tür, mal ein Dealer der Schwester mit Knarre. Geld war Mangelware, dafür war Gewalt durchaus vorhanden in der Kindheit meines heutigen Gastes. Mit 9 Jahren die erste Therapie, mit 14 wusste sie schon, dass sie Karriere im Musikgeschäft machen will, nur dass das bei Pizza Hut, wo sie unter anderem jobbte, niemand glauben wollte. Als sie Anfang 20 war, waren Vater und Schwester tot. Vor 5 Jahren starb auch ihre Mutter. Rapper Kool Savas sagte, Marina ist eine Kämpferin par excellence. Allerdings war sie auch sehr lange immer im Angriffsmodus und das hat sich geändert. Von der Hood an die Spitze des Musikbusiness. Marina Busunaschwili ist Gast. Mein Name ist Martin Busch. Schönen guten Tag. Höher, schneller, weiter. Moses Pelham rappte das 1996 und ich, 23, feierte diesen Song. Mein Gast Marina Busunaschwili war damals 15 und schwärmte eher für die Backstreet Boys, richtig?
Genau, für Boybands allgemein, aber darunter auch die Backstreet Boys.
Und das in erster Linie, na gut, das haben viele Mädchen gemacht, aber bei dir hatte es auch den Grund, weil da irgendwie eine heile Welt transportiert wurde.
Genau, also ich hatte das Gefühl, einfach entkommen zu können in meine Fantasiewelt, in der ich mich mit allem beschäftigen konnte. Es gab ja damals noch kein Social Media, das heißt, man musste sich Zeitschriften kaufen, VHS-Kassetten und sammeln und sich mit anderen Fans austauschen. Also es war halt auch irgendwie so eine Welt, die man sich geschaffen hat mit anderen Mädels zusammen, die einfach viel Zeit eingenommen hat, die ich dann außerhalb der Familie verbracht habe, um halt einfach auch abzuschalten von dem, was zu Hause los war.
Und wenn ich das richtig gelesen habe in deinem Buch Die Bossin, dann hast du auch eine Zeit lang mehr oder weniger alles, was du an Geld zur Seite legen konntest, da investiert.
Alles, was ich verdient habe, genau. Ich bin sehr früh arbeiten gegangen, weil meine Eltern einfach nicht das Geld gehabt hätten, mich zu Konzerten oder so zu schicken. Habe ich investiert, um Boygroups hinterherzureisen und um auf Konzerte zu gehen, weil ich es so faszinierend fand. Und es ist immer witzig, ich jetzt auch mit dem Buch, das veröffentlicht wurde, schreiben mir natürlich auch viele alte Bekannte aus der Schulzeit, die sagen, wie witzig, wie du damals schon in der Schule mit 14 gesagt hast, ich werde auf jeden Fall mit den Backstreet Boys arbeiten und ich werde mit Boybands arbeiten. Und ich glaube, da hat keiner dran gedacht, dass das dann Jahre später wirklich mal passiert. Aber es ist wahr.
Waren das denn auch Freundinnen und Freunde damals oder gehören die zu denen, die sich dann jetzt melden, weil du im Rampenlicht stehst?
Also die sich gemeldet haben, haben sich alle gemeldet mit einer sehr positiven Intention, weil sie es gelesen haben oder gehört haben. Und natürlich auch zum großen Teil, weil sie nicht wussten, was ich durchgemacht habe oder wie mein Leben so war. Es haben sich natürlich auch Leute gemeldet bei mir, die jetzt nicht zu meinen Freunden gezählt haben.
Schwamm drüber.
Was auch für mich in Ordnung ist. Also ich finde es nicht so schlimm. Ich war jetzt auch nicht gerade der Mensch in der Schulzeit, der sich über sehr viel mehr Freunde gefreut hätte.
Du sagst bis heute, deine Superpower ist dein Fantum. Was heißt das?
Ja, ich glaube, dass meine Superpower oder meine größte Leidenschaft und meine Passion für Musik, Entertainment und für die Künstlerinnen, dieses Fansein in mir, führt ganz, ganz oft dazu, dass ich als Konsument denken kann und als jemand, der es selbst feiern würde, selbst konsumieren würde. Und dadurch kann ich oft in Marketing-Situationen oder PR-Ideen nicht nur darüber nachdenken, was für die Künstlerinnen in dem Moment gut ist, sondern wie würde es bei den Fans ankommen. Und ich glaube, das ist eine Superpower, selbst Fan zu sein und die Dinge auch so zu lieben, die man macht, weil das transportierst du ja auch. Gerade Medienpartnerinnen oder auch andere Partnerinnen werden so zugeballert mit Themen pro Tag. Und da musst du schon rausstechen. Und wenn du da auch ganz oft den Funken überspringen lässt, dann funktioniert es auch besser. Und dafür musst du aber selbst eine Leidenschaft dafür haben.
Ja. Wenn du sagst, du hast als Teenagerin für die Backstreet Boys geschwärmt, wann trat denn Hip-Hop, wann trat Rap in dein Leben?
Also Rap trat schon sehr, sehr früh in mein Leben. Also der erste Rapper, den ich gefeiert habe, war Ice-T. Sehr früh kam schon Queen Latifah dazu. Also es war sehr, sehr viel Rap-Musik, auch die ich konsumiert habe, die ich gehört habe.
Das war dann aus den USA, ne?
Das war dann aus den USA. Deutschrap kam bei mir tatsächlich als allererstes, du hast ihn vorhin gerappt, mit Moses Pelham und Rödelheim Hartreim-Projekt. Aber so die wirkliche Liebe und absolute Passion für Deutschrap kam dann mit Kool Savas.
Und du hast dir dann irgendwann auch das erste Rap-Zitat tätowieren lassen. Was war das?
Ich glaube, das erste Rap-Zitat, das ich mir habe tätowieren lassen, war noch ein US-Zitat, also von The Latted Peoples. Aber ich habe mir einige Kool Savas Songtitel tätowieren lassen. Manche würde ich heutzutage wahrscheinlich nicht mehr tätowieren, aber ich stehe dazu und ich habe auch Sido-Titel tätowiert. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht.
So, und nun warst du zunächst Buchhalterin, aber dann hat dir dein erster Chef in diesem Business vorgeschlagen, was anderes zu machen. War das die Geburtsstunde der heutigen Marina?
Ja, das kann man so sagen. Also ich habe als Buchhalterin für meinen ersten Chef gearbeitet in der Agentur und habe nebenbei auch schon so Guerilla-Marketing gemacht und andere Geschichten. Aber ich glaube, wenn der mich nicht ins kalte Wasser geworfen hätte und gesagt hätte, du machst jetzt PR, dann wäre ich heute nicht, wo ich bin.
Und doch, was einem auch hängen bleibt, wenn man dein Buch liest, ist, dass du über dich selbst schreibst, du hättest früher niemandem vertraut. Man fragt sich, wie kann man dann so weit kommen? Also haben andere dir vertraut, ohne dass du das erwidert hast?
Also mit niemandem vertraut bedeutet für mich, ich habe eigentlich auch nicht darauf vertraut, dass man mich wirklich gut findet oder dass man mir etwas zutraut. Oder ich hatte auch große Verlustängste durch zu Hause. Aber ich glaube, dass ich doch schon dafür gesorgt habe, dass Künstlerinnen mir vertrauen. Und ihnen habe ich auch vertraut, ne, dass sie die Wahrheit sagen oder dass sie ehrlich sind, dass sie loyal sind. Aber grundsätzlich hat mir Vertrauen einfach gefehlt, auch ganz, ganz klar in der Hinsicht, auch abzugeben, andere mal machen zu lassen und mich zurückzuziehen. Einfach weil ich mit dem Motto aufgewachsen bin, wenn ich mich nicht selber kümmere, dann tut's kein anderer. Und das war sehr schwierig und ich bin froh, dass das heutzutage nicht mehr so ist bei mir.
Von wegen Ehrlichkeit, Authentizität ist auch ein Begriff, der dir wichtig ist. Du hast es Authenz genannt, also sagt man offensichtlich in den Rapperkreisen Authenz statt Authentizität.
Genau, das ist, kommt aus dem Hip-Hop.
Ja, in den 90er Jahren gab es ja auch den Begriff Street Credibility, ne?
Ja.
Aber Authenz ist irgendwie umfassender, oder?
Genau, da geht es ja um mehr als nur Street Credibility. Also bei Street Credibility hat ja auch immer ein bisschen was mit hart sein zu tun und krass sein zu tun und auch natürlich loyal und ehrlich, aber ich glaube, hier geht es in erster Linie um das Authentische.
Aber waren die ersten Rapper, mit denen du so verkehrtest, auch als PR-Frau, haben die nicht auch das vor allem verkörpert, dieses Harte und dieses aus der Gosse kommen?
Naja, aus der Gosse kommen wir ja alle, wenn du es, also wenn man es so hart nennen möchte, ich nenne es ungern so, aber ich glaube, wir haben alle nicht die leichteste Kindheit gehabt und wir haben alle irgendwo unsere Struggles gehabt und das hat uns auch verbunden und dadurch habe ich die auch ganz gut verstanden. Aber ja, klar, die meisten Künstlerinnen, mit denen ich gearbeitet habe aus dem Rap, waren natürlich jetzt keine Vorzeigeschwiegersöhne, was mich nicht gestört hat, weil ich glaube, wenn andere mich hätten betiteln müssen, hätten die auch gesagt, guck mal, da kommt Ghetto-Kind oder das Mädchen aus der Gosse. Deswegen habe ich die so nicht gesehen und sie mich auch so nicht.
Das heißt, also da gab es auch von Anfang an nicht dieses Mann-Frau-Problem, dass du irgendwie zu wenig Akzeptanz oder Wertschätzung empfunden hast bei den Künstlern.
Von Künstlerinnen niemals. Also es hat einfach nicht stattgefunden. Na klar gab es in der Branche selber auch Männer, und das ist auch heute noch so, die ungerne zugeben würden, dass man eine Konkurrenz ist oder dass man auch gut ist oder vielleicht hier und da sogar besser in einigen Dingen. Man ist ja nicht in allem gut. Aber Künstlerinnen selber hatten bei mir dieses Problem nie, beziehungsweise ich habe darunter nicht gelitten und mir ist es nicht passiert. Aber trotzdem ist mir später bewusst geworden, dass natürlich der Grund, warum es bei mir nicht passiert ist, war, dass ich nicht die typische Schönheit war, die in einen Raum gekommen ist. Also es klingt jetzt blöd, aber wenn man mich hingesetzt hätte neben einer sehr attraktiven jungen, vielleicht blonden Dame, die etwas schicker angezogen ist, ich bin ja rumgelaufen wie ein Junge, dann wurde die schon anders behandelt als ich. Aber dadurch, dass ich es nicht erlebt habe, ist mir das auch später erst bewusst geworden. Im Verhalten selber aber hat sich mir gegenüber keiner daneben benommen oder so, weil ich eine Frau war. Sie haben es sogar oft vergessen und haben mich eher als Bruder gesehen.
Marina Busunaschwili mit 1,50 Meter Körperlänge, eine der größten in der deutschen Musikszene, ist Gast. Wir reden gleich darüber, warum sie schon vor ihrem 10. Geburtstag erwachsen werden musste. Thank you. Marina Busunaschwili ist zu Gast. Sie bezeichnet sich selbst als Ghetto Girl aus Kreuzberg. Marina, du sagst, meine Familie war die erste Firma, die ich leiten musste. Aber eben nicht mit 25 oder 30, sondern mit 9. Du und deine Mutter, ihr habt da quasi die Rollen getauscht. Wie kam es dazu?
Mit 9 hat in einem Streit zwischen meiner Mutter und meiner Schwester meine Mutter versucht, sich das Leben zu nehmen. Aber ich war mit im Raum und es geschah vor mir. Und es ist ihr fast gelungen. Quasi in den Momenten danach ist mir eigentlich bewusst geworden, dass wenn sie es wirklich getan hätte, sich eigentlich niemand wirklich um mich gekümmert hätte. Weil mein Vater war jetzt nicht wirklich der Beste im Erziehen oder Aufpassen. Meine Schwester war noch zu jung. Und da ist es mir eigentlich ehrlich gesagt bewusst geworden, dass ich die Rolle tauschen muss, weil ich ihnen nicht vertraue, dass sie auf mich aufpassen. Und somit habe ich ehrlich gesagt die Rolle übernommen. Es ist viel zu früh und auch nicht richtig, aber es war so der Überlebensinstinkt in mir, zu wissen, ich muss jetzt hier übernehmen, A, damit ich überlebe und B, damit wir alle überleben.
Ja. Meinst du, du hast an dem Tag tatsächlich so einen Hebel umgelegt, unterbewusst?
Ja, absolut. Also ich habe es auch rückblickend, glaube ich, hat sich mein Verhalten meinen Eltern gegenüber verändert. Aber auch natürlich dieser Gedanke von, ich muss sehr früh Geld verdienen. Ich muss mich um die Familie kümmern.
Trotzdem noch zur Schule gehen.
Aber ich muss auch dafür sorgen, dass Mama glücklich ist. Also meine Schwester macht sie unglücklich, also muss ich alles tun, damit sie glücklich ist. Und es war schon sehr, sehr viel emotionaler Druck für so ein junges Mädchen. Und ich glaube, auch ein Teil, warum ich das Buch geschrieben habe, ist, um mich auch ein bisschen zu entschuldigen bei der kleinen Marina, weil ich ihr das, ich habe darüber selten nachgedacht, was sie durchgemacht hat.
Ja, du schreibst ja auch, dass du als jüngere Schwester, wie viel älter war denn Irina eigentlich?
7 Jahre.
7 Jahre, okay. Als deutlich jüngere Schwester stets über dem Durchschnitt sein musstest, um deine ältere Schwester aus der Schusslinie zu holen, ne? Also auch diese Verantwortung hast du gespürt.
Ja, ich glaube, das kennen viele Kinder mit Migrationshintergrund, deren Eltern herkommen, hart arbeiten und so viel Risiken auf sich nehmen und so viel tun müssen, damit es uns mal besser geht. Also wir spüren dann mehr Demut und Dankbarkeit, so blöd wie es klingt. Und zu sehen, dass meine Schwester das dann in Anführungsstrichen mit Füßen tritt, hat bei mir den Druck ausgelöst. Hm. Ich muss alles machen, damit meine Mutter zufrieden ist, glücklich ist, weil man sich dann nur noch auf mich verlassen konnte. Also ne, so bei uns in der Kultur ist es klar, die Eltern werden immer älter und du bist dann verantwortlich für die Eltern. Und zu wissen, dass diese Verantwortung meine Schwester nicht übernehmen kann, hat natürlich sehr viel Druck auf mich ausgelöst. Und das habe ich, während ich es getan habe, nicht so wirklich gespürt. Aber im Nachgang ist das tatsächlich der Fakt.
Wann hat denn die Drogenkrankheit begonnen bei deiner Schwester?
Meine Schwester hat schon sehr, sehr früh angefangen, Drogen zu nehmen. Aber ich glaube, somit, als ich 14, 15 war, weiß ich, dass es Heroin war. Vorher weiß ich nicht genau, wann das angefangen hat. Aber mit 14, 15 war schon die Zeit gekommen, in der sie heroinabhängig war.
Die Leute hatten früher Angst vor dir, schreibst du in deinem Buch. Also damit ist natürlich nicht die 9-jährige Marina gemeint, sondern einige Zeit später. Wann hast du denn gemerkt, dass das der falsche Weg war?
Ich glaube, wenn meine Freundinnen und auch Partnerinnen, zum Beispiel Conny oder Polly, mit denen ich auch gearbeitet habe, es mir nicht immer wieder gesagt hätten, dann glaube ich, hätte ich es gar nicht gemerkt. Aber ich glaube, der Schlüsselmoment war tatsächlich, als mein jetziger Ehemann sich damals von mir getrennt hat, weil er gesagt hat, er kann nicht mehr. Und dann in so einen Moment zu kommen, wo du alles hinterfragst, wie du dich verhältst und wie du quasi, also deine Schutzhülle, wie du die durchsetzt, also wie du dich schützt. Und da musste ich dann hart an mir arbeiten. Es tut mir auch unfassbar leid, so für mich selber, aber natürlich in erster Linie für die Menschen, die das erlebt haben. Ich glaube, es war auch weniger Angst vor mir als Person, sondern vor meinem Verhalten. Und ich glaube, dass ich auch irgendwann sehr cholerisch geworden bin. Und weil einfach der Druck und der Stress so groß war. Also ich bin ja nie zur Ruhe gekommen und mein Kopf hat nie aufgehört zu arbeiten und ich habe dann einfach nicht mehr...
Diese Anspannung mit nach Hause genommen, ne?
Ich habe diese Anspannung immer gehabt. Das heißt, ich hatte diesen Energietopf gar nicht, der sich so auffüllt. Und das habe ich dann auch abgeladen an den Menschen in meiner Umgebung.
Ja. Zu Anfang war Geld die Hauptmotivation. Du hast dafür jahrelang die Ellenbogen ausgefahren. Mittlerweile aber die Definition von Erfolg für dich geändert. Wie lautet sie denn heute?
Ich glaube, Erfolg ist heute, sind für mich mehrere Sachen. Erfolg heute ist zu sehen, dass ich es schaffe und geschafft habe, ein tolles Netzwerk zu haben, junge Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, auch Spaß zu haben an dem, was ich tue, und ganz besonders den Weg dorthin zu feiern. Also auch nicht mehr nur auf ein Ziel hinauszuarbeiten, sondern den Weg dorthin zu genießen und zu wissen, ich habe das Privileg, dass ich das machen darf. Was natürlich auch Teil dessen ist, dass meine Eltern nicht mehr oder meine Familie nicht mehr lebt und ich nicht mehr diesen unfassbaren Druck habe, dass wenn ich kein Geld verdiene, dass wir alle irgendwie verhungern. Aber auch die Möglichkeit machen zu können, was ich möchte und anderen ein Role Model zu sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Also das ist für mich heute viel mehr Erfolg zu sehen. Also ich habe ja bei der Sony aufgehört im September, aber bis dahin habe ich ein junges Team aufgebaut und deren Erfolge zu sehen und zu sehen, wie die sich freuen und was sie für tolle Sachen erleben und was sie leisten und zu wissen, dass ich ein Teil davon bin, das ist etwas, was ich heute Erfolg nennen würde.
Und trotzdem kannst du dich über circa 30 goldene Schallplatten freuen, ne? An denen du mitgewirkt hast sozusagen.
Ja, also heutzutage denke ich mir, ach, ich könnte schon ein paar mehr aufhängen. Ich habe das eine Weile dann einfach auch nicht mehr so gesehen und auch nicht mehr gefühlt, weil nur noch der nächste Tag und der nächste Tag und der nächste Tag irgendwie wichtig war. Aber heute freue ich mich eigentlich über sehr viel mehr als, es muss nicht mal eine goldene Schallplatte sein. Heute freue ich mich schon über kleine Dinge.
Dein erster Chef Yusuf hat zu dir gesagt, die Deals werden am Tresen eingetütet. Also zunächst hattest du ja auch Telefonangst, die hast du dann irgendwann überwunden. Aber dann im Zusammenhang mit diesem Hinweis von Yusuf war das Problem, dass du überhaupt nicht gerne auf Partys und Branchentreffs gegangen bist, richtig? Ich hasste Smalltalk und vor allem besoffene Menschen, ist ein Zitat aus deinem Buch.
Ja, ich trinke keinen Alkohol und... ich habe auch eigentlich nie eingesehen, dass ich mich irgendwo bei einer Party beliebt machen soll. Ich bin auch nicht gut im Smalltalk und ich bin socially etwas awkward, würde ich sagen. Ich liebe es, zu Hause zu sein, auf der Couch, und mein Hobby ist True Crime. Also ich gehe ehrlich gesagt einfach ungern raus. Ich habe es schon gemacht, aber ich wollte immer mit meiner Arbeit überzeugen. Und für Yusuf war das auch genau richtig und er wollte mich auch nicht verändern. Er hat mir nur erklärt, dass der Grund, warum vielleicht männliche Konkurrenten ein paar Jobs mehr bekommen als ich, daran liegt, dass ich mich nicht zeige und dass die Deals am Tresen vergeben werden. Aber auch er hat immer gewusst, dass das nichts an mir ändern wird und dass ich das nicht einsehen würde. Deswegen bin ich meinen Weg weiter so gegangen. Es war mir einfach wichtig.
Marina Busunaschwili, wir müssen mal eben die ethnischen, nationalen, wie auch immer man es nennen will, Eckdaten checken, weil ich das im Buch Die Bossin etwas verwirrend fand. Mal schreibst du bei uns Russen, dann bezeichnest du dich als Aserbaidschanerin. Busunaschwili klingt für mich so, wenn ich an Fußball denke, am ehesten georgisch. Bitte sortier das mal für mich.
Ja, daran erkennt man, dass ich selber so wirklich also sehr verwirrt bin. Also guck mal, meine Eltern kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Meine Mutter aus dem Aserbaidschan, mein Vater aus Georgien. Zu Hause haben wir Russisch gesprochen. Geboren bin ich in Wien, aufgewachsen in Berlin.
Und du sagst, zu Hause haben wir Russisch gesprochen. Das heißt, also auch während deiner Kindheit war das die Sprache Nummer eins zu Hause?
Genau.
Und hat das Ankommen in Deutschland bei deinen Freundinnen und Freunden in der Schule oder so für dich erschwert?
Nee, also ich habe ja dadurch, dass ich ja in den Kindergarten gegangen bin, dort auch Deutsch gelernt. Aber zu Hause war, die ersten Jahre hat meine Mutter mal gesagt, das ist sehr, sehr schwierig, weil ich war den ganzen Tag im Kindergarten, habe Deutsch gelernt und zu Hause dann Russisch. Und am Anfang war es schon ein bisschen schwierig für mich. Aber meine Eltern haben ja noch nicht so gut Deutsch gesprochen. Deshalb waren die ersten Jahre zu Hause auf jeden Fall Russisch. Und dadurch, dass meine Eltern ja auch unterschiedliche Muttersprachen hatten, wurde dann einfach sich auf Russisch geeinigt, ja, zu Hause.
Spannend, aber eben auch kompliziert für den Alltag wahrscheinlich, ne? Hast du dann oder deine Schwester für die Eltern irgendwie, was weiß ich, bei Behördengängen oder so übersetzen müssen, wie man das manchmal so hört?
Oh ja, schon, ja, sehr früh. Also ich war dieses typische, ich bin Anwalt, Sekretärin, Übersetzerin. Ja, das musste ich alles machen.
Du hast, als du 2001 mit 300 Mark waren es ja 2001, wenn noch, ausgestattet nach England gegangen bist, deine Zelte komplett abgebrochen und dich dort irgendwie zum ersten Mal so richtig frei gefühlt, ne?
Genau, frei, weil ich musste diesen Krieg nicht mehr zu Hause erleben. Ich musste nicht mehr hören, wie meine Schwester meine Mutter emotional erpresst, wie sie rumschreien. Ich hatte einfach ich hatte nur noch eine finanzielle Verantwortung, aber ich war nicht da. Ich musste es nicht erleben. Ich konnte machen, was ich will.
Und der Vater war schon gestorben, ne? 99,
der,
oder?
Vater war schon gestorben. Und das war mir sehr wichtig, mal eine Weile zu atmen.
Und dann hast du nach 3 Jahren trotzdem entschieden, zurückzukommen, was ja gar nicht unbedingt geplant war. Was war da der Auslöser?
Zum einen privater Grund, weil ich einfach eine schlimme Trennung in England durchgemacht habe, aber zum anderen auch, weil ich, weil meiner Mama ging es nicht so gut und ich habe es dann auch nicht mehr ausgehalten, weil ich war schon emotional sehr abhängig von ihr. Deshalb bin ich zurückgekommen.
Und was hast du in der Zeit beruflich gemacht? Ging es da schon so ein bisschen in Richtung Musikindustrie?
In England habe ich was ganz anderes gemacht. Da habe ich bei einer Versicherungsfirma gearbeitet. Also erst bin ich dahin, weil ich ja einfach auch kein Geld hatte, ich musste den ersten Job nehmen, den ich kriege, habe ich bei British Home Store gearbeitet. Das war sowas wie Karstadt, kann man sagen. Und habe Lampen verkauft und in der Home-Abteilung. Und danach habe ich bei der Versicherungsfirma gearbeitet, in der Abteilung New Diets, neue Tote. Das klingt total schrecklich. Und da war das dann so, dass man quasi die Formulare ausgefüllt hat, wenn jemand verstorben war und dann geguckt hat, was bekommen die Angehörigen von der Versicherung ausgezahlt. Das war mein Job. War gar nicht so schlimm, aber war natürlich auch sehr langweilig. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe versucht, mein Abi nachzuholen und habe da dann tatsächlich lustigerweise Youssef Hamouda kennengelernt währenddessen. Und dann hat sich mein Leben so verändert.
Da gab es den ersten PR-Job dann, ne? Erst Buchhalterin und dann den PR-Job in der Musikszene. Und ich glaube, das steht auch im Buch, dass er sozusagen dich davon abgebracht hat, das Abi nachzuholen oder das zu beenden, dieses Projekt. Bereust du das?
Gar nicht. Er hatte auch total recht, weil ich habe mein Abi nachgeholt, weil ich gar nicht wusste, was ich machen möchte. Und nicht, weil ich irgendwie einen Plan hatte. Und ich konnte aber beides nicht mehr. Also weil es war schon sehr viel Arbeit. Du musstest dich auch auf die Schule konzentrieren. Ich war auch nicht die beste Schülerin. Und ich glaube, dass er mir gesagt hat, habe ich noch nie zu jemandem gesagt, du kannst dein Abi hier abbrechen, du hast deine Passion gefunden. Ich denke, 20 Jahre später oder ja, ein bisschen mehr als 20 Jahre später sehen wir ja, dass ich tatsächlich daraus eine Karriere gemacht habe. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar. Also bereut habe ich das nie. Klar, wenn ich so meine True Crime Dokus gucke und denke, oh, ich wäre so gerne Kriminologin geworden oder so. Aber grundsätzlich im Alltag bereue ich es auf gar keinen Fall.
Marina, Empowerment ist so ein Schlagwort der Gegenwart. Du möchtest auch ein Wegweiser, eine Mentorin sein für junge Menschen, vor allem für Frauen und da vielleicht speziell aus sozial benachteiligten Milieus, vielleicht auch Migrantenmilieus, oder wie betrachtest du das?
Genau, also ich bin wirklich Girl Support Girls Mädchen, aber in erster Linie möchte ich ein Role Model sein für Menschen mit Migrationshintergrund. Natürlich auch besonders Frauen mit Migrationshintergrund, weil auch wenn wir in der Musikbranche oder auch in anderen Branchen, wenn wir sehen, dass wir immer mehr Frauen in Unternehmen sind, ist das ganz, ganz großartig. Aber wenn unter diesen Frauen immer noch nicht genug Frauen mit Migrationshintergrund sitzen, dann werden sich auch keine bewerben, weil sie keine Role Models haben. Und ich glaube, das ist enorm wichtig für mich, dass ich Menschen mit Migrationshintergrund den Weg zeigen möchte, so du kannst es auch schaffen. Natürlich weiß ich, dass dazu auch sehr viel harte Arbeit bei mir gehört hat und sehr viel Durchhaltevermögen. Aber das wäre mir schon sehr, sehr wichtig. Und bei Frauen geht es mir in erster Linie darum, ich empower sehr, sehr gerne. Guck mal, als Frau, wenn ich in einen Raum komme, habe ich schon mal zwei Probleme. Ich bin eine Frau und ich habe Migrationshintergrund. Also sprich, dass wir auch in dieser Female Empowerment Welt darüber nachdenken, dass auch da Unterschiede gemacht werden und dass wir da viel mehr drauf achten.
Marina, du schreibst in deinem Buch, ich hatte einen krassen Drive. Fakt ist, du hast lange Zeit viel zu viel gearbeitet, warst eine Hustlerin, heißt es, ne?
Ja.
Bist mit einem gebrochenen Kiefer rumgelaufen, selbst als du einen Schlaganfall hattest, mussten dich Kollegen auf dein schiefes Gesicht hinweisen. Was macht Marina Busunaschwili heute, um abzuschalten? Wir haben schon eine Andeutung gehört, irgendwie True Crime.
Ja, ich gucke sehr, sehr gerne True Crime. Witzigerweise kann ich da sehr gut abschalten. Aber was ich sonst sehr, sehr gerne mache, ist mit meiner Katze zu kuscheln. Meine Katze bringt mich sehr runter. Mhm. Aber ich würde sagen, ja, ich gucke mir super gerne Dokumentationen an, besonders aus dem True Crime. Da entspanne ich auch. Genau.
Ja, um nochmal auf diese Workaholic-Existenz zu kommen. Du hast selbst auf der Beerdigung deiner Mutter berufliche Mails beantwortet, steht in dem Buch. Gibt es denn Tage im Jahr mittlerweile, die für dich, sage ich mal, heilig sind, wo dir wirklich niemand irgendeinen Job, irgendeine Aufgabe aufdrücken kann?
Also ich versuche in erster Linie den Menschen zu erklären, dass ich abends nicht mehr so lange erreichbar bin und jeder nimmt das auch genauso auf und das finde ich großartig. Aber natürlich gibt es da auch Unterschiede. Ich mache, wie gesagt, auch Management. Ich muss auch ab und an noch spät erreichbar sein, aber ich versuche mir grundsätzlich an den Wochenenden, an den Abenden, gerade zum Beispiel zum Abendessen mit meinem Mann, die Zeit zu nehmen für mich. Und ansonsten ist natürlich auch viel von dem, was ich beruflich mache, gerade auch in meiner Selbstständigkeit, meine große Passion. Und ich verbringe schon viel Zeit damit. Aber ich würde sagen, das, was sich verändert hat zu früher, ist, dass ich Urlaub und krank sein und solche Situationen sehr, sehr, sehr viel ernster nehme als früher. Zum Beispiel auch, meine Mutter hat am 18.02. Geburtstag. An dem Tag darf mich keiner anrufen, keiner erreichen und daran hält sich auch jeder. Ich wünschte mir, ich hätte das zu Lebzeiten auch so gemacht, aber ich habe sehr spät gelernt.
Marina hat viel mehr für Hip-Hop in Deutschland getan als jede und jeder eurer Rapperinnen und Rapper, hat Moses P. Geschrieben auf dem Cover deines Buchs. Welche Musik hört denn Marina Busunaschwili privat?
Also privat hört sie gerade auch die neuen Songs von Moses Pelham und das neue Curse-Album höre ich immer noch rauf und runter. Kendrick Lamar, Doechii ist gerade meine Lieblingskünstlerin. Also ich höre schon sehr viel Rap, aber ich bin ein absolutes Pop-Mädchen. Ich liebe Billie Eilish, Celine Dion ist meine Religion.
Du hattest doch auch mit Adele zu tun, oder?
Adele ist einer meiner Favorites. Ich liebe Popmusik, ich liebe sehr viel alte Musik. Ich höre sehr, sehr viel gerne so 80er und 90er. Ich habe gar keine Grenzen, so wirklich, würde ich sagen. Aber wenn man mich fragen würde, so, was hörst du am meisten, dann würde ich tatsächlich sagen Celine Dion.
Weil du gesagt hast, du achtest definitiv jetzt mehr auf deine Gesundheit als früher. Das war ja auch höchste Eisenbahn. Hast du den Eindruck, jetzt wo du auch für so eine Major Company gearbeitet hast und ja auch diverse andere Beobachtungen machen konntest in den letzten Jahrzehnten, dass in unserer Gesellschaft mittlerweile mehr als früher auf mentale Gesundheit geachtet wird, dass vielleicht sogar Schwäche zugegeben werden kann ohne negative Auswirkungen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir dahingehend viel offener sind, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir das in den Alltag mitnehmen. Ich meine, gucken wir uns Billie Eilish an. Ihr großer Erfolg ist, dass sie ihre Schwächen zugibt und dass sie damit auch nicht, ja, dass sie sich nicht versteckt. Und ich glaube, dass wir heutzutage zwar immer noch an einem Punkt sind, wo junge Menschen sich immer noch nicht trauen, es zu sagen, weil sie denken, dass sie dann nicht genauso viel wert sind wie andere. Aber es ist besser geworden. Ich glaube, umso mehr habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, vor einigen Jahren es offen anzusprechen und zu sagen, dass ich mentale Erkrankungen habe, dass es mir nicht immer gut geht, dass ich struggle, weil ich glaube, dass je öfter man das von Menschen hört, die schon ein bisschen was erreicht haben, sich auch junge Menschen sagen, krass, ich muss nicht performen, wenn ich es nicht kann. Für mich in meinem Job bei der Sony mit einem jungen Team war das nicht nur wichtig, ihnen zu sagen, ihr müsst nicht immer performen können und es ist voll wichtig, dass ihr ehrlich seid und sagt, wenn es euch nicht gut geht. Dazu gehört auch selber zuzugeben, wenn es einem nicht gut geht, weil das beflügelt das Vertrauen einfach im Team zu wissen, okay, Marina tut jetzt nicht einfach so, also sie sagt nicht, sie hat eine Grippe, wenn es ihr eigentlich gerade einfach schlecht geht. Ich wünsche mir, dass wir gerade Menschen, die in den Positionen sind, darüber zu sprechen, wenn wir es können, nicht jeder schafft das, das auch offen ansprechen, damit mehr Menschen merken, es ist überhaupt nicht schlimm.
Jetzt hast du ja nun gesagt, dass du Sony verlassen hast in der Zwischenzeit. War das Buch dann doch irgendwie ein Tick zu viel Ehrlichkeit, um innerhalb eines solchen Konzerns vielleicht noch weiter aufsteigen zu können?
Nein, auf gar keinen Fall. Es waren auch viele Kolleginnen von mir bei meiner Premierenlesung und ich habe immer noch einen super Kontakt zu allen. Und ich bin ja nicht gegangen, weil ich das Unternehmen nicht toll finde. Im Gegenteil, ich habe es geliebt, mit den Labels zu arbeiten. Aber, und das ist nun mal die ehrliche Wahrheit, also für mich meine Wahrheit ist, dass ich ein Buch geschrieben habe, um zu sagen, es gibt keine Grenzen. Aber selber gab es ja Grenzen für mich, denn ich glaube, und das ist ja kein Sony-Problem, sondern wenn du dir die Konzerne anguckst, ich sehe niemanden in der obersten Liga sitzen, der mir ähnelt. Mhm. Also abgesehen von Frau, schon mal gar nicht mit Migrationshintergrund, schon mal gar nicht mit meinem Background.
Und von der Einstellung her vielleicht auch nicht.
Und von der Einstellung und der von der authentischen Einstellung auch nicht. Ich bin schon ein Störfaktor. Aber ich muss immer dazu sagen, und das finde ich total wichtig, dass bis auf einige Personen viele, viele Menschen im Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, das auch gefeiert haben oder mich genau deshalb auch gemocht haben und mir gar nicht dieses Gefühl gegeben haben, dass ich falsch bin. Aber natürlich kommt immer der Punkt, an dem du weißt, okay, du wirst es hier nicht weiter schaffen. Also hier ist die Grenze. Und leider gab es eine Person, die mir diese Grenze aufgezeigt hat. Und leider gab es mich selber dann auch, die gemerkt hat, dass ich die Grenze nicht sprengen kann in so einem Unternehmen, dass ich nicht corporate genug bin vielleicht. Und da war es dann einfach nur fair zu gehen, um nicht unglücklich zu sein und nicht in einem Unternehmen zu sitzen, wo man dann einfach auch nichts mehr zu geben hat. Und nach so vielen Jahren PR wollte ich auch einfach mehr sein und mehr machen können. Also ich will einfach alles machen können, was ich will. Das habe ich mir verdient, sozusagen nach all den Jahren. Und das ist in so einem Unternehmen nicht so möglich. Aber mein Buch war definitiv kein Problem für das Unternehmen. Und ich denke, dass alle, die es gelesen haben, also die es wirklich gelesen haben und in der Industrie arbeiten, ja auch merken, es ist ja kein Bashing der Industrie, sondern es ist meine persönliche Geschichte. Und in der gibt es auch bestimmt Geschichten oder Anekdoten oder Personen, die nicht so schön sind. Aber das gehört auch dazu.
Alles ist, wie es ist, weil alles so war, wie es war. Ein Zitat aus dem Buch Die Bossin von Marina Busunashvili, erschienen im Penguin Verlag. Darin finden sich nicht nur die bewegenden, teils auch erschütternden, aber eben auch sehr inspirierenden rund 40 Jahre dieser Frau, sondern viele wirklich gute Tipps für die Lebensführung im eigenen Interesse und im Interesse einer funktionierenden Gemeinschaft, auch Gesellschaft. Marina, danke für deine Zeit und deine Offenheit.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Mein Name ist Martin Busch. Bis bald.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.